ich glaube, dass gerade Kinder aus Sekten oft sehr, sehr unauffällig, sehr angepasst und sehr brav sind und dann niemand auf die Idee kommen könnte, dass da halt vielleicht was nicht passt. Im Folgeschluss war dann auch, okay, eigentlich, wenn das keine Götter sind, dann ist ja eigentlich alles, was von dieser Sekte kommt, kann ich jetzt hinterfragen. Mir ist es schwierig, man kann jetzt nicht irgendwie Leute vor Sekten warnen. Es ist halt so traurig, weil jeder einfach immer in Gefahr laufen kann, in einer Sekte halt zu stolpern, wenn die richtige Sekte daherkommt, die halt für einen passt und man in einer vulnerablen Situation ist.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem BZ-Podcast Weitergedacht. Ich bin Petra Tempfer und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Anja Stegmeier.
Hallo.
Und wir haben einen ganz besonderen Schwerpunkt für euch. Wir widmen gleich zwei Folgen dem Thema Sekten und haben auch eine Begleitung über Artikel zu diesem Thema, weil es einfach so umfangreich ist und so interessant. Aber Anja, erzähl du, mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit zwei ehemaligen Sektenmitgliedern gesprochen und einmal geht es mehr so darum, wie man hineingeraten kann und das Leben in einer Sekte. Und bei der anderen Person geht es dann mehr so darum, wie man den Ausstieg schafft.
Mit welcher Person wollen wir starten? Mit der, die hineingeraten ist oder mit der, die es hinausgeschafft hat?
Ich würde sagen, fangen wir mit Rosa an. Sie ist in einer Sekte aufgewachsen und hat dann mit 25 den Ausstieg geschafft.
Es ging halt viel darum, dass die Welt bald untergehen wird durch ein großes kosmisches Ereignis und danach ein neues goldenes Zeitalter beginnt. Und wenn man halt das entsprechende Niveau hat, dann wird man diesen Weltuntergang überleben. Und wenn man das Niveau nicht erreicht durch die innere Arbeit, dann geht man halt wieder in die Involution und beginnt halt den ganzen Kreis von vorne als Stein, Pflanze.
Rosa ist in einer geheimen Esoterik-Sekte aufgewachsen und hat, bis sie 21 Jahre alt war, quasi in zwei Welten gelebt. In der Sekte und in der normalen Welt. Die Sekte nennt sich C.E.A. und hat sich um den Guru Ernesto Baron gegründet. Man findet dazu gar nichts bis wenig im Internet. CEA ist eher in spanischsprachigen Ländern bekannt. In Europa kennt man sie kaum, in Österreich quasi gar nicht.
Also ich glaube, man kann definitiv sagen, dass das zwei Welten waren. Ich habe auch in zwei Welten gedacht. Also wenn ich meine Kurse von der Sekte hatte, ein- bis zweimal die Woche, dann habe ich daran geglaubt, dass die Menschen von Außerirdischen auf die Erde gesetzt worden sind und sich unterschiedliche Zivilisationen gebildet haben. Und wenn ich in der Schule war, habe ich natürlich Evolutionstheorie gelernt und auch daran geglaubt. Ich habe nicht wirklich mich viel damit auseinandergesetzt, wie man diese zwei Welten jetzt vereinbaren kann. Aber es hat irgendwie funktioniert.
Also wussten deine Klassenkameradinnen und Kameraden, dass du in so einer Gemeinschaft warst? Oder wusste das niemand von dir, auch Lehrerinnen oder Lehrer?
Nein, also das wusste definitiv keiner. Wir hatten so ein Wort, das heißt Hermetismus. Das war extrem wichtig, dass wir niemanden davon erzählen, dass wir in einer Sekte sind. Also wir mussten auch immer, wenn wir weggefahren sind, dann eben für eine Woche zu einem Seminar Ausreden erfinden. Wir haben dann immer gesagt, wir fahren unsere Familie in Spanien besuchen. Es wusste auch niemand, dass ich eben einmal die Woche oder zweimal die Woche Kurse belege. Da habe ich auch immer gesagt, ich nehme Spanischunterricht. Und ich glaube, die meisten Leute haben jetzt nicht wirklich mitbekommen, dass ich anders denke. So ein bisschen so Verschwörungstheorien haben sie, glaube ich, schon mitbekommen, dass die ja bei mir präsent sind, dass ich teilweise daran glaube. Da habe ich manchmal auch einen Kommentar dazu bekommen. Aber eigentlich ist das niemandem aufgefallen, also speziell den Lehrern natürlich nicht. Ich glaube, dass gerade Kinder aus Sekten oft sehr, sehr unauffällig, sehr angepasst und sehr brav sind und dann niemand auf die Idee kommen könnte, dass da halt vielleicht was nicht passt.
Also wie kommt man dann da überhaupt so drauf und rein?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die meisten kommen wirklich durch Freunde und Familie rein. Meine Mutter ist eben durch eine Freundin reingekommen. Aber das war sehr abhängig davon, was für einen Kurs die Sekte gerade gefahren ist. Also sie hatte Phasen, wo sie plakatiert haben, dann gab es Gratiskurse, zum Beispiel eben Einführung in die Geheimnisse von Atlantis oder über emotionale Intelligenz, über Meditationen. Und durch diese Gratiskurse haben sie halt Leute angelockt. Dann konnte man nach diesen Kursen halt erfahren, okay, was ist das für eine Organisation, die dahinter steht? Haben sich natürlich immer vermarktet als eine gemeinnützige Organisation, die nicht auf Profit aus ist und dass man dann natürlich auch weiterführende Kurse bekommen kann. Und das war ihre Rekrutierungsstrategie.
Aber nochmal von vorne. Diese CEA ist ziemlich schwer zu begreifen. Mich interessiert vor allem, wie es für Rosa war, darin aufzuwachsen, wie so ihr Leben war.
Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Das Einzige, was dazukommt, ist, dass man eigentlich, also jeden Abend, theoretisch auch in der Früh, wenn es sich ausgeht, Meditationen machen sollte und Atemübungen. Und dann während allem, was man tut, sich bewusst sein, dass man sozusagen von innen heraus und von außen heraus, sozusagen von dunklen Kräften, also diesen Egos, den Todsünden, angegriffen wird. Und ja, dass man auf sich selber aufpassen muss und keine Fehler begehen darf. Ich würde sagen, sie ist schon sehr stark christlich geprägt, also von diesem Gedankengut der 7 Todsünden, die man bearbeiten soll. Es geht viel um die sogenannte innere Arbeit, also spirituelle Entwicklung, also mit dem Ziel, dass man den Weltuntergang, der dann 2012 prognostiziert worden ist, überlebt.
2012 warst du noch nicht 21, aber es gibt die Welt immer noch. Wie ging das denn da weiter?
Genau, also das ist natürlich nicht eingetroffen und der Termin wurde dann halt einfach ein bisschen nach hinten verschoben und ich glaube, Stand der Dinge ist, dass man sagt, es kann halt jederzeit passieren. Mhm. In erster Linie fängt man natürlich schon Menschen auf, die in sich einer Krise befinden. Also gerade mit diesen Themen natürlich wie Meditation und emotionale Intelligenz. Das sind Bücher aus der Sekte, wo es wirklich gezielt darum geht, Leute anzusprechen, die sich in einer Krise befinden, die nicht im Leben weiter wissen, die bestimmte vielleicht auch Eigenschaften, die sie an sich selber stören, sozusagen verbessern wollen. Aber also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Sekte schon sehr, sehr diesen esoterischen Glauben hatte, dass man, wenn man sich streng an diese Sachen hält, wenn man meditiert, wenn man sich arbeitet, dass man dann zu seinem Supermenschen werden kann und im Endeffekt, also in absolut letzter Linie dann im Endziel sich christifiziert. Ich glaube, so Ziele waren halt wie, dass man alle Chakren erweckt und wenn man dann dieses eine Chakra erweckt, dann kann man Gedanken lesen, dann kann man bewusst träumen. Also das waren schon so Sachen, die viele sich gewünscht haben, dass sie das vielleicht in diesem Leben noch erreichen. Also man hat natürlich auch an Reinkarnation geglaubt.
Das heißt, da gab es dann Anleitungen und Kurse und Material, nehme ich an.
Ja.
Musste man da das dann auch bezahlen oder wie war das?
Das Geld hat dann doch eine große Rolle gespielt. Es ist ungefähr so jedes Jahr fast ein Buch rausgekommen, das also auf Spanisch rausgekommen ist. Und wir haben das übersetzt, unbezahlt natürlich. Ich habe da teilweise auch mitgearbeitet. Und dann gab es in etwa alle 2 Jahre Seminare in allen möglichen Ländern der Welt. Also wir waren in Dubai, Ägypten, Japan, China. Und das hat natürlich sehr, sehr viel gekostet. Also wir haben immer nur auf die Seminare hingespart eigentlich. Ja, es gab theoretisch auch Mitgliederbeiträge. Also man nimmt ja 1 bis 2 Mal die Woche an so diesem normalen Kursen teil in einer fixen Gruppe. Da kennt man sich dann auch schon ziemlich gut. Und da berichtet man sich oft viel über das eigene Leben, die eigenen Probleme. Das ist schon eine sehr enge Gemeinschaft oft, weil man ja sehr intime Sachen auch von sich erzählt. Ich habe im Endeffekt genau die gleichen Vorträge bekommen über, ich weiß nicht, dann Atlantis oder die griechischen Götter. Am Anfang war das oft sehr theoretische Vorträge und dann zum Ende hin sind dann viele Videos gekommen, die man schauen musste über Verschwörungstheorien.
Esoterik ist so ein Thema. Das ist ein Riesenmarkt, vor allem online. Und Sekten funktionieren nach einem ganz bestimmten Mechanismus, wie auch Verschwörungstheorien. Das habe ich mir von Martin Fehlinger erklären lassen. Er ist Psychologe und berät seit 25 Jahren Betroffene und Angehörige rund ums Thema Sekten und Verschwörungstheorien. Er ist auch Geschäftsführer der Gesellschaft gegen Sekten und Kultgefahren. Das ist eben so eine Anlaufstelle in Wien, die Hilfestellung bietet.
In den 70er Jahren waren die großen Gruppen, die bekannten, die man vielleicht so unter dem Begriff Sekten subsumiert, die sind tatsächlich jetzt nicht mehr so im Fokus. Aber der Mechanismus, den wir in den 70er Jahren schon beobachten konnten, nämlich, dass eine Person in ihrem Verhalten, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen kontrolliert wird und scheinbar eine andere wird für die Außenwelt, das können wir abkoppeln von diesen Überschriften und den großen Gruppen und können in ganz anderen Bereichen sehen. Also der Mechanismus als solcher ist nicht einmal an irgendein Glaubens- oder Denksystem zwingend gebunden. Sie können auch solche Mechanismen, sagen wir, in Zweierbeziehungen beobachten, ja, und ein bisschen abstrahiert sagen, dann ist halt einer dieser Liebesbeziehung der Guru und der andere ist halt das einzige Sektenmitglied. Ist ein bisschen abstrakt gesehen, aber der Mechanismus lässt sich auch dort in bestimmten Fällen wiederfinden. Wenn wir jetzt über dieses Feld sprechen, über Sekten oder sektenähnliche Organisationen, dann finden sich oftmals Inhalte im esoterischen Bereich. Esoterik ist etwas, das nach wie vor boomt. Das sehen wir an den Wirtschaftszahlen, das sehen wir an den Links im Internet und an den Angeboten. Also da gibt es einen sehr, sehr großen Markt, der nach wie vor sehr stark nachgefragt wird. Es gibt Klein- und Kleinstgruppen, die sich zu unterschiedlichen Themen formen, sei es jetzt vielleicht ideologisch, vielleicht auch religiös oder zumindest teilweise religiös, Lebenshilfe im Allgemeinen, also alternative Lebensformen. Wir bilden eine Gruppe und finden ganz andere Zugänge zum Leben und haben andere Regeln und haben andere Vorstellungen. Das alleine, man darf nicht den Umkehrschluss machen, all das heißt nicht, wer so etwas macht hat, ist automatisch in einer Sekte. Aber wir sehen, Gruppierungen, die wir im Sektenbereich ansiedeln würden, geben sich diese Etiketten. Und am Ende würde ich sagen, ist es eigentlich ein Drahtgestell, diese Mechanismen, wie so eine Bewusstseinskontrolle funktioniert. Und über dieses Drahtgestell kann ich ganz unterschiedliche Hüllen drüberlegen. Aber drunter ist immer das gleiche System.
Rosa ist heute 25 Jahre alt. Sie studiert Politikwissenschaften in Wien. Wie hat sie also den Ausstieg vor gerade mal 4 Jahren geschafft? Wie kommt man dazu, so ein System zu verlassen?
Also das war während Corona. Ich weiß nicht wirklich, wie viel Corona jetzt da auch mit reingespielt hat. Ich bin natürlich erwachsen geworden, bin ausgezogen, habe mich dann immer ein bisschen mehr von dieser Kontrolle entfernt. Das war nicht mehr so ein großer Einfluss der Sekte auf mein Leben. Vor allem dadurch, dass ich auch die Stadt gewechselt habe und dann in einer anderen Gruppe war. Ja, dann ist Corona gekommen und es waren fast keine Gruppentreffen mehr. Das heißt, man hat nicht mehr so sehr den Druck, wirklich täglich zu meditieren. Ich habe das dann, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr lang mich an viele Regeln von der Sekte auch nicht mehr gehalten, war aber trotzdem noch komplett überzeugt von der ganzen Mission. Aber sozusagen der tatsächliche Anlass war, dass die Personen, die in der Sekte meine Lehrer waren, die sind ausgestiegen und haben uns das auch so kommuniziert, dass sie nicht der Meinung sind, dass das sozusagen ja die tatsächliche Wahrheit ist, die Sekte vermittelt. Sie haben nicht versucht, mir in irgendeiner Form zu sagen, was ich glauben soll. Aber das war natürlich ein sehr, sehr großer Schock für mich. Auch wenn ich dann noch ein halbes Jahr dabei geblieben bin. Aber der Anlass war dann, dass man zu Leuten, die aus der Sekte aussteigen, gar keinen Kontakt mehr haben darf. Und das heißt, ich wusste halt nicht, wie es diesen Personen geht. Man durfte nicht telefonieren, Briefe schreiben. Theoretisch hätte man die Straßenseite wechseln müssen, wenn man sie in der Stadt trifft. Und das wollte ich nicht so weiterführen. Also das war eine Regel, an die ich mich nicht halten wollte. Und habe das auch klar kommuniziert, habe gesagt, gibt es da vielleicht eine Ausnahme? Dann habe ich halt Kontakt aufgenommen, die Regel gebrochen und dann war es klar, dass ich gehen muss.
Wird man dann so einfach gehen gelassen? Wie läuft das dann ab?
Ja, also in diesem Fall war es so, dass ich halt vor den Koordinator in Österreich zitiert worden bin und einen strengen Brief vorgelesen bekommen habe von dem obersten Guru sozusagen, der mir gesagt hat, dass das natürlich gar nicht geht, dass ich mich jetzt entscheiden muss, dass ich eigentlich ein erwachsener Mensch bin, der sich an diese Regeln der Sekte halten soll. Und da ist mir dann auch klar geworden, okay, das wird nichts mehr. Es war so eine, man könnte sagen, dreistündige Diskussion, die auch sehr emotional war natürlich, wo mir dann einfach klar gemacht worden ist, auch wie schlimm mein Verhalten war sozusagen, dass ich diese Regel gebrochen habe. Was ich im Endeffekt nie ganz verstanden habe, weil die Ideologie der Sekte ist ja in erster Linie, dass man alle Menschen lieben soll, und dann ist es auf einmal so schlimm, wenn man einfach nur mit jemandem telefoniert. Das war denen sehr wichtig, dass sie da immer dieses letzte Treffen haben, weil es im Endeffekt auch darauf hinausläuft, dass man dann alle Materialien zurückgeben muss, also alle Bücher, alles, was man dort gekauft hat, damit man nicht an die Öffentlichkeit damit geht.
Aber das Geld gibt es nicht zurück.
Nein, natürlich nicht.
Und trotzdem hast du vorhin gesagt, du hast es ja geglaubt. Wie geht es dann weiter? Also einfach zu sagen, ich komme nicht mehr, und sich diese extreme Standpauke abholen, und ist ja nicht alles, dann geht es wahrscheinlich erstmal los, so für einen selber, oder? Wie ist das?
Was es mir erleichtert hat, war, dass die Sekte sich im Endeffekt nur darauf konzentriert, dass diese eine Person, also dieser eine Guru und seine Frau, dass das halt göttliche Wesen sind, die immer Recht haben müssen. Ja, die halt einfach unfehlbar sind. Und in dieser ganzen Situation, vor allem mit diesem Brief, der dann tatsächlich von dem obersten Guru gekommen ist, ist mir dann klar geworden, okay, das sind keine Götter. Da muss ich nicht alles glauben, was von denen kommt. Und im Folgeschluss war dann auch, wenn das keine Götter sind, dann ist ja eigentlich alles, was von dieser Sekte kommt, kann ich jetzt hinterfragen. Ich hatte ja zum Glück den ganzen Hintergrund von der Uni, zum Glück auch von meinem Vater, der nicht in der Sekte drinnen war. Dementsprechend konnte ich dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit mit zwei Weltsichten gelebt und jetzt fällt diese eine weg, und im Endeffekt ist das viel angenehmer.
Das klingt bei Rosa jetzt gar nicht so tragisch, die eine Welt, die da wegfällt und zusammenbricht. Es gibt ja noch die andere. Aber das ist schon ein heftiger Bruch im Leben. Der Psychologe Martin Fehlinger vergleicht das so.
Es ist fast ein bisschen vergleichbar aus einer Liebesbeziehung, wo man von einem Tag auf den anderen bemerkt, dass der Partner oder die Partnerin einen seit Jahren betrügt. Die Welt bricht zusammen, auch wenn ich in so einem System wie einer Sekte oder ähnlichen Systemen lebe, dass ich etwas, was ich nie für möglich gehalten habe und wo ich mein gesamtes Herzblut und nicht nur 100, sondern wahrscheinlich 120% investiert habe, ich sehe, dass es doch anders ist, als ich dachte. Und das wird jetzt auch nicht auf ein Erlebnis zurückzuführen sein. Das heißt, das eine Erlebnis kann ich mir vielleicht auch noch ein Stück weit schönreden. Aber über die Zeit hinweg, wenn diese Erlebnisse sich häufen, kommt mehr und mehr vielleicht dann doch der Drang, der innere Drang, etwas zu verändern. Und dann ist die Frage, wie tief ist man in so einem System drinnen? Wie weit hängt der Job, die finanziellen Möglichkeiten? Meistens wird es das soziale Umfeld sein, das drinnen hängt, oder die Wohnmöglichkeiten, denn von dieser Gruppe ab. Bei den sozialen Kontakten ist es ganz, ganz oft so, dass eigentlich der Freundeskreis und die Personen, mit denen man regelmäßig Kontakt hat, ausschließlich der Gruppe zuzuordnen sind. Das heißt, verlasse ich die Gruppe, verlasse ich mein gesamtes soziales Feld. Und wenn dann möglicherweise auch noch der Job dranhängt und der Wohnort dranhängt und vielleicht auch noch Kinder oder Ehepartner hier mit dranhängen, und das ist gar nicht so selten, dass vielleicht jemand den Ausstieg sucht und die Familie, die Kinder, der Ehepartner oder die Ehepartnerin bleibt noch in der Gruppe, dann sind das Riesenschritte, wo das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird. Trotzdem glaube ich, dass es am Ende etwas Befreiendes ist, wo dann die psychische Gesundheit vielleicht auch trotz diesen schwierigen Schrittes extrem profitiert. Den Personen, die ich beobachtet habe über all die Jahre, 25 Jahre mache ich diesen Job schon, zeigen, welch anderes Leben sie dann führen können und wie sie dann einfach auch selbstbestimmt und selbstentscheidend ihr Leben generieren können. Und vielfach gehen vielleicht dann auch noch die einen oder anderen, die man liebgewonnen hat, mit hinaus.
Ja, wie war das dann für den Rest der Familie, der noch drin war?
Für meine Mutter war das natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich bin die älteste Tochter und war am meisten in die Sekte involviert. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon ausgestiegen und meine Schwester ist ein paar Wochen nach mir ausgestiegen. Gab es natürlich auch Bestrebungen noch, dass ich ihr nichts über dieses Ausstiegsgespräch erzählen darf, das ich hatte, damit das nicht für sie auch ein Anlass ist, auszusteigen, weil es dort halt so unangenehm ist. Ja, es hat im Endeffekt auch meine Mutter rausgeschafft. Für sie waren es dann, glaube ich, vor allem die ganzen Verschwörungstheorien während Corona, die wirklich Überhand genommen haben. Das ist wirklich eins zu eins, was man an den absurdesten Verschwörungstheorien so hört. Also es hat angefangen, als die Pandemie so einigermaßen bekannt geworden ist, dass sie eigentlich als allererstes gesagt haben, das ist jetzt die Pandemie, die uns alle auslöschen wird. Also das ist jetzt das Ende. Als das dann doch die Regierung ernst genommen hat, komplett umgeschwenkt auf, es gibt eigentlich gar keine Viren, du musst dich nur gesund ernähren und eben an dir selbst arbeiten, weil wenn du ein höheres Niveau hast, dann machen dir Krankheiten natürlich auch nichts aus. Da war alles dabei von Bill Gates will uns Chips einpflanzen lassen bis zu, wir werden an der Impfung alle sterben, das hängt vielleicht alles mit 5G zusammen, wir werden an 5G sterben.
Wie geht's dir denn heute? Also hängt das sehr nach oder bedeutet das sehr viel bearbeiten und so? Also oder einfach nur Erleichterung und frei?
Ich muss schon sagen, für mich persönlich war es einfach eine große Erleichterung. Graduell bin ich einfach drauf gekommen, dass ich so frei bin wie noch nie in meinem Leben, dass ich alles machen kann, dass ich auch so etwas wie eine Zukunft habe eigentlich, weil man lebt ja eigentlich die ganze Zeit mit dieser Vorstellung, dass es jederzeit die Welt untergeht und dass die einzige Mission ist, ja, für die Sekte da zu sein, an sich selbst zu arbeiten. Und auf einmal hat man dann die Möglichkeit, ja, sich selber irgendwie neu zu finden oder zu erfinden. Das war schon ein wirklich sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich diese ganzen Sachen einfach wirklich aufarbeiten. Also ich habe es mit Psychotherapie versucht und ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war eine Selbsthilfegruppe einfach zu suchen. Ja, also ich habe dann eben die Selbsthilfegruppe in Salzburg gefunden und habe mir dann aber gedacht, ja, es ist doch schade, dass es in Wien eigentlich keine gibt, nachdem ich ja in Wien wohne. Und da muss ja sicher irgendwie vielleicht Bedarf da sein und habe dann halt eine Selbsthilfegruppe gegründet, also mit Hilfe auch von der Bundesstelle für Sektenfragen natürlich und der Gesellschaft gegen Sekten und Kult gefahren. Und das, würde ich sagen, läuft ganz gut und ist auf jeden Fall für mich eine große Hilfe.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Welche Themen bewegen dich? Finde heraus, welche Themenpersönlichkeit wirklich in dir steckt und mach unser WZ-Quiz. Ob Kultur-Junkie, International Networkerin, Regionalherzi oder doch Geschichteliebhaberin? Auf wz.at decken wir alle Perspektiven ab. Auch deine. Den Link zum Quiz findest du in den Shownotes. Genug mit Werbung, wir gehen zurück ins Studio.
Diese Aufarbeitung danach ist schwierig, aber total wichtig aus psychologischer Sicht. Denn dieses System oder der Mechanismus einer Sekte findet sich in diversen Gruppen, Gemeinschaften oder auch einer toxischen Zweierbeziehung. Und da besteht die Gefahr, dass man in genau so eine Dynamik wieder reinrutscht.
Was ich durchaus beobachtet habe, ist, wenn man diese Erfahrungen nur zum Teil oder vielleicht auch gar nicht aufarbeitet und sich der Mechanismen nicht bewusst wird, was eigentlich selbst im eigenen Kopf passiert ist und warum ich das gemacht habe, besteht ein Stück weit schon eine Tendenz, vielleicht etwas Ähnliches zu suchen. Nicht dieselbe Gruppe, aber wieder ein System, das vielleicht auch sehr stark autoritär geprägt ist, das sehr stark hierarchisch geprägt ist, das Versprechungen bietet, die einfach ein Stück weit über natürlich sind und da vielleicht dann eine ähnliche Situation kommt, in der mal war. Deswegen ist es so wichtig, auch wirklich aus der psychologischen Sicht zu verstehen, ich sage jetzt nur ein Stichwort Bewusstseinskontrolle, wie denn diese Kontrolle über das eigene Bewusstsein funktioniert, ja, welche Strategien hier angewandt werden, um auch zu sehen, wie habe ich da gedacht und welche Mechanismen sind da in mir abgelaufen und wie kann ich das vielleicht beim nächsten Mal auch ein Stück weit anders machen. Und wenn man diese Verarbeitung durchläuft, dann würde ich sagen, hat man ein sehr gutes Gespür für solche Gruppierungen. Die Angebote sind selbstverständlich und das haben diese Organisationen und diese Strukturen und diese Gruppen auch längst erkannt, genauso auch im Internet vorhanden, in Social Media. Und alles das, was man dort findet, findet man natürlich auch solche Angebote. Und deswegen gilt es, da auch genau hinzuschauen und auf die Kriterien, die solche Gruppierungen kennzeichnen, besonders Acht zu geben. Und vielfach ist es ja auch eine andere Art der Kommunikation, eine sehr schnelle, weil auch der unmittelbare Kontakt face-to-face nicht so gegeben ist, wo man sich sehr schnell öffnet. Es ist ein Stück weit scheinbar anonymisiert und man spricht vielleicht relativ rasch über persönliche und intime Dinge. Und dann wird man dementsprechend auch verletzbar. Das heißt, das kann ich natürlich nützen und kann ich verbinden mit Versprechungen und Erwartungen. Und wenn ich dann höre, na eigentlich liegt die Lösung meiner Probleme so nahe, dann bin ich vielleicht sehr rasch dazu geneigt, weitere Schritte zu unternehmen, weil ich will ja diese schöne Situation, dieses schöne Ziel möglichst bald erreichen.
Was hat dich bis heute geprägt? Also was hast du aus der Zeit so mitgenommen, was dich immer noch begleitet?
Ja, ständig sich selbst hinterfragen zu müssen, weil man natürlich das sehr eingeprägt bekommt, dass man nicht genug ist, dass man aufgrund der Todsünden oder Egos ein schlechter Mensch ist. Auf der anderen Seite halt glaube ich, dass wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, dass man dann einen sehr kritischen Blick vielleicht hat auf Esoterik oder diverse Heilsversprechen generell. Und wenn man einmal so stark eingeschränkt war in seiner Art zu denken, einfach das Gefühl, dass man jetzt seine Freiheit viel mehr schätzen kann.
Ja, manches, was du so erzählt hast, das klingt nach jedem zweiten YouTube-Video oder TikTok. Also so ja. Jemandem folgen und dann diese Selbstverbesserung und sein besseres Selbst zu werden und so. Und da gibt es ja auch ganz neuartige Formationen und so.
Ja, es ist schwierig. Man kann jetzt nicht irgendwie Leute vor Sekten warnen. Es ist halt so traurig, weil jeder einfach immer in Gefahr laufen kann, in eine Sekte halt zu stolpern, wenn die richtige Sekte daherkommt, die halt für einen passt und man in einer vulnerablen Situation ist. Dementsprechend, ja, ich meine, das, was mir schon wichtig ist, irgendwie noch zu sagen, ist, wir können ein bisschen dieses Stigma halt auch aufbrechen. Ja, das Problem ist, dass wir generell das ein bisschen pathologisieren in unserer Gesellschaft, dass wir dann immer denken so, ja, okay, warum, ja, hast du das gemacht? Was hast du dir denn dabei gedacht? Hast du das nicht hinterfragt? Das ist ja kompletter Blödsinn. Ja, dass wir einfach da ein bisschen großzügiger mit uns und mit anderen Leuten einfach sein können und sagen, okay, gut, ja, das war halt Pech sozusagen, dass die richtige Sekte in einem vulnerablen Moment vorbeigekommen ist. Und dass man vor allem auch einfach, wenn man aus einer Sekte rauskommt, offen drüber sprechen kann und einfach sagen kann, ja, ich war in einer Sekte, ja, ich habe an diese Sachen geglaubt, die im Nachhinein komplett absurd sind. Ich habe vielleicht sogar eben versucht, andere Leute zu missionieren und bin jetzt aber dabei, das zu reflektieren und habe halt, ja, man könnte sagen, halt aus meinen Erfahrungen gelernt und kann das jetzt dafür besser einschätzen, aber dass man sich dafür halt nicht schämen braucht.
Dass es jeden treffen kann, das glaube ich jetzt auch sofort aufs Wort nach dieser Folge, nachdem ich den beiden zugehört habe. Was bei mir halt einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen hat, ist, dass Rosa eigentlich schon als Kind lügen musste. Sie musste in zwei Welten aufwachsen und durfte nicht einmal in ihrer Schule, in ihrer Klasse davon erzählen, was sie am Wochenende mit der Familie macht, dass sie da auf Seminare gefahren ist, dass sie dann einen Urlaub in Spanien erfinden musste.
Sie beschreibt es ja ganz gut mit den zwei Welten und sie sagt das eigentlich mehr oder weniger so locker flockig dahin, aber ich denke mir auch, das ist für ein Kind oder ein Teenager, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, das ist schon, glaube ich, sehr anstrengend oder sehr fordernd.
Ja, aber ganz wichtig eben, dass es Anlaufstellen gibt, dass man auch weiß, wohin man sich wenden kann. Wir stellen euch die Links auf jeden Fall in die Shownotes, wo ihr Hilfe bekommt, wenn ihr in derselben Situation seid wie Rosa.
Ja, und das gilt auch für Angehörige oder Freunde, Freundinnen, dass man sich schlau machen kann, wie gehe ich damit um, was sind die nächsten Schritte oder ist das jetzt irgendwie gefährlich oder nicht, muss ich mir Sorgen machen. Und auf jeden Fall ist Hilfe holen immer gut, also niemand ist allein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und gut zu wissen. Und nichts muss peinlich sein, wenn man sich Hilfe holt, ja.
Ja, und die Links natürlich zu den dazugehörigen Artikeln werden wir euch auch in die Shownotes stellen. Nächste Woche kommt dann die nächste Folge von diesem Podcast.
Ja, die zweite Folge mit einem Aussteiger, der eben erst als Student in eine sektenähnliche Gruppe geraten ist.
Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt und auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.